herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und dein Name ist Alex Trüker. Du bist wie immer an meiner Seite. Hallo Alex.
Warum freust du dich denn so? Hallo Julius.
Ja, ich freue mich, weil gemein gesagt die Euro dem Ende zugeht. Nett gesagt, weil die Halbfinals anstehen. Wir Spiele, in denen wir feststellen werden, wer Europameister werden kann und darf am Ende dieses Turniers in Deutschland. Es gibt sicherlich auch noch ein bisschen was rückzusprechen, denn die Heim-EM ist ja so ein bisschen schon vorbei für uns. Deutschland ist rausgeflogen. Wir werden über den Sieger aus diesem Spiel sprechen, auch im Verlauf dieser Folge Spanien. Ja, und generell sicherlich auch bei ein paar Mannschaften darüber, warum nicht jedes Viertelfinale absolut mitreißend war, würde ich sagen. Trotzdem gilt es natürlich, das Ganze zu besprechen. Und es gibt auch eine Menge zu besprechen und zu tippen. Deswegen freue ich mich auf diese Folge. Und die starten wir auch direkt nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch den Support der Wettbasis wenden. Und zwar per Mail und per Live-Chat oder ihr guckt mal auf check-dein-spiel.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das, wie immer, unser Vorwort, Alex. Und jetzt gehen wir rein in eine EM, die, würde ich sagen, wenn wir uns gerade an den ersten Gruppenspieltag erinnern, richtig furios losgegangen ist. Und jetzt gucken wir zurück auf 4 Viertelfinals, die deutlich weniger Tore geboten haben als die ersten Spiele. Vielleicht auch ein bisschen weniger Unterhaltung. Das gilt aber, denke ich mal, nicht. Und da waren wir uns alle auch schon vorher einig für das Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland, was wir sehen konnten, was du vor Ort sehen konntest, ich auch zumindest von der Arbeit aus verfolgen durfte und wo am Ende, deswegen sprechen wir übergreifend hier natürlich auch über das Halbfinale Spanien-Frankreich, die Spanier die Nase vorne hatten durch ein Spiel, das, finde ich, durchaus hin und her ging. Das Unentschieden wirkte für mich zumindest lange dann auch irgendwie ein halbwegs verdientes Ergebnis, wenn du alles zusammenrechnest. Aber leider haben wir das Elfmeterschießen nicht mehr bekommen.
Ja, und damit habe ich auch gerechnet. Also nicht nur, ich glaube, bei uns hier im Podcast hatte ich ja eh das Gefühl, boah, das kann länger dauern und vielleicht ist das wirklich das vorgezogene Finale, wie erwartet, und ein dermaßenes Augenhöhenduell, dass es ins Elfmeterschießen gehen könnte. Und während des Spiels hatte ich dann wirklich hinten raus stark das Gefühl, dass Elfmeterschießen die logische Konsequenz ist. Also ich habe sogar dir jetzt nicht, aber 2, 3 anderen Freunden ab der 75. Minute geschrieben, der Ausgleich der Deutschen wird noch fallen. Und so kam es dann auch. Und ich glaube übrigens auch, wenn der Ausgleich früher gefallen wäre, also sagen wir mal in der 84. statt 89. Minute, dass Deutschland vielleicht sogar nach 90 Minuten oder in der regulären Spielzeit plus Nachspielzeit das Ding noch gewonnen hätte durch diesen Schub, den das gab. Und dann in der Verlängerung hatte ich stark das Gefühl, das muss ins Elfmeterschießen gehen. Und da wäre mein Gefühl gewesen, dass Deutschland sich durchsetzt. Und ich glaube, das wäre irgendwie auch folgerichtig gewesen. Also für beide Mannschaften, das war so ein Augenhöhenduell, Schlagabtausch, wirklich auf höchstem Niveau, so ein Drama, ne, so ein Thriller. Da lag sowas Besonderes in diesem Spiel, dass es für mich folgerichtig und konsequent gewesen wäre, dass es ins Elfmeterschießen geht. Damit rechnete ich auch. Aber Herr Mikel Merino hatte etwas dagegen.
Ja, also war tatsächlich so ein Spiel, phasenweise hätten beide den Sieg dann auch verdient gehabt. Ich finde, wir haben ja auch drüber geredet, Spanien noch ein bisschen weiter in der Entwicklung, wirkte vielleicht auch noch ein Ticken reifer und besser im spielerischen Ansatz als Deutschland über das Turnier gesehen. Aber das hat man gerade, finde ich, am Anfang der Partie gesehen. Sie sind ja aber Deutschland trotzdem aus der ersten Halbzeit so ein bisschen rausgekommen aus dieser Phase, wo sie dann auch vom Eye-Check her vielleicht einen Ticken unterlegen waren. Waren vielleicht auch ein bisschen überrascht, weil sie relativ viel Ballbesitz hatten, auch in der ersten Halbzeit 60% fast gegen die Spanier. Da hat man vielleicht auch mit einem anderen Ansatz bei den Spaniern gerechnet. Vielleicht hat man selber auch den Ansatz verändert, indem man Petri früh duschen geschickt hat. Also das hat sicherlich auch nochmal das Spiel so ein bisschen verändert. Kam ihnen nicht ganz zugute in der ersten Halbzeit, sind aber davon gekommen. Dann merkst du, ja, Spanien hat die Fähigkeiten, gerade bei diesem 1:0 und spätestens nach dem 1:0, muss ich sagen, hat mir Deutschland sehr gut gefallen. Bin ich auch deiner Meinung, wenn man da eher zu diesem Anschlusstor kommt, wird es vielleicht auch noch in den 90 Minuten sehr, sehr spannend, wenn man diesen Treffer eben vorlegt und dann noch 10 Minuten hat, um nachzulegen, weil man echt am Drücker war. Und da fand ich dann auch, war der Anschlusstreffer von Deutschland, egal wie spät er kam, der war verdient zu dieser Phase. Ich glaube, da müssen wir auch nicht drüber streiten. Und dann gab es ja tatsächlich auf beiden Seiten noch so ein paar wirklich auch Großchancen. Füllkrug trifft den Pfosten, wurde nicht viel drüber diskutiert, weil es für mich eher die Diskussion, ob man da sogar über Elfmeter reden kann, weil er da ziemlich ins Stolpern gebracht wird, finde ich, beim Abschluss. Also wenn er den Ball nicht trifft, sag ich mal, oder nur ans Knie noch bekommt, weil er fällt, guckt sich das ein VAR vielleicht an, bei einem Pfostenschuss irgendwie nicht. Also es gibt schon so ein paar strittige Szenen, es gibt diese Riesendiskussion über den Handspielelfer aus neutralerer Sicht oder vielleicht auch aus Alex Trujker Sicht gibt es die Riesendiskussion, warum Toni Kroos nicht gelb-rot gesehen hat, beziehungsweise zumindest gelb, weil er sich ja sehr, sehr früh im Spiel gedacht hat, Mensch, ich verabschiede mich mit einem Tritt gegen Barca aus meiner Karriere, da bin ich Real Madrid-Spieler genug, ne?
Ja, also er hatte Glück, da nicht gelb zu sehen, und das hätte natürlich seinen Auftritt etwas gedämpft, denn Toni Kroos ist vor allem durch Fouls aufgefallen, ne? Das war sehr, sehr ungewöhnlich. In seinem letzten Karrierespiel hat er nochmal wortwörtlich richtig einen rausgehauen und umgehauen. 5 Fouls von Toni Kroos, ich habe es nochmal nachgeguckt, und da waren 3 einzeln gesehen schon gelbwürdig, ne? Das gegen Pedri, da musst du eigentlich gelb geben. Ja. Und hinten raus hat er ein taktisches Foul gegen Olmo gemacht. Das muss er natürlich aus mannschaftstaktischer Sicht ziehen, wo er dann die gelbe bekam. Das war, glaube ich, ein Konter, ne? Ein Gegenstoß. Olmo lief irgendwie auf den Strafraum zu. Wenn er da schon gelb gehabt hätte, Kroos, kann er da nicht mehr das taktische Foul ziehen oder fliegt da vom Platz, dann spielt Deutschland in Unterzahl, oder er muss Olmo ziehen lassen, dann hat Spanien eine Riesenchance und vielleicht fällt da schon das Tor. Also das ganze Spiel hätte vielleicht ja anders ausgehen können, anders laufen können, vor allem wenn der Pedri vielleicht nicht aus dem Spiel tritt, kommt Dani Olmo so früh nicht rein, macht also das 1-0 nicht, vielleicht ja auch dann logischerweise das 2-1, also die Vorlage aufs 2-1 nicht, war ja beides Dani Olmo. Also Kroos hat dieses Spiel ja stark beeinflusst in jeglicher Hinsicht. Und wer weiß, wie es ausgegangen wäre ohne dieses Foul, ne? Oder mit einer gelben Karte nach dem Foul.
Wir wollen ja auch eigentlich jetzt über die anstehenden Spiele reden. Wir sind ja kein Recap-Podcast, macht auch wenig Sinn, wenn man noch Tipps abgeben will. Aber ja, Tim, wir haben natürlich viel über die deutsche Nationalmannschaft geredet, auch Vorschaufolgen gemacht. Deswegen macht dieser Rückblick aus meiner Sicht schon Sinn, dass wir das hier auch irgendwie geregelt abschließen. Außerdem ist ja alles, was wir sagen, zum Beispiel in Olmo, auch durchaus eine Personalie, für das Spiel Spanien-Frankreich, Pedri verletzt. Und ja, sicherlich tut das für die spanische Nationalmannschaft weniger weh, dass man gesehen hat, was für einen Impact dieser Olmo da haben kann in dieser Mannschaft. Und das ist natürlich auch wichtig fürs kommende Spiel. Abschließend trotzdem nochmal auch, du hast Kroos genannt, eine der Spieler, die irgendwie prägend waren in diesem Spiel und vielleicht auch Geschichten, die so ein bisschen aus meiner Sicht geschadet haben, weil man schon gemerkt hat, Kroos dann auch in dem Sinne unantastbar, dass man den nicht auswechseln kann, obwohl der echt in den Seilen hing, auch körperlich hinten raus. Ja. Ähnlich wie ein Spieler, der sogar relativ spät kam, aber du hast wirklich gemerkt, körperlich für dieses Niveau, Thomas Müller, schwierige Entscheidung. Und auch da haben wir natürlich vielleicht Spieler weniger spielintelligent, aber ich sag mal so, wenn du gesehen hast, wie Thomas Müller nach 5 Minuten Spielzeit die Laufduelle verloren hat, dann wäre ein Maxi Bayer zum Beispiel vielleicht ein interessanter Spieler gewesen, der auch mal ein Laufduell gewonnen hätte gegen Spanier, die ebenfalls in den Seilen hingen, ne? Dann gab es trotzdem auch gute Chancen natürlich. Füllkrug leider nicht so treffsicher wie zuletzt in seinen Nationalmannschaftsspielen, die das Spiel hätten entscheiden können. Und dann für mich eher, ja, wirkte Spanien ein bisschen eher wie die Mannschaft, die ins Elfmeterschießen will, ne? Wir haben ja auch beide großen Einzelkönner dieser EM mit Nico Williams und Lamine Jamal schon ausgewechselt gehabt da. Und es wirkte für mich schon so, als wäre Spanien dann, ja gut, dann nehmen wir das Elfmeterschießen mit und dann kommt dieser Moment, er bietet sich an. Und Olmo, muss man auch sagen, wenn Deutschland gewonnen hätte, würde ich hier das erste Mal in meinem Leben sagen, Joshua Kimmich, bester Spieler des Spiels, aber diesen Titel hat sich dann Olmo natürlich spätestens da errungen.
Ja, ich fand, auf beiden Seiten gab es diskutable Personalien, die vielleicht ja nach hinten losgegangen sind. Also es geht los mit, im wahrsten Sinne des Wortes, Emre Can auf der 6 statt Andrich. Das hat, ja, ich habe mich gewundert, sagen wir mal so, ein bisschen am Kopf gekratzt, warum er das gemacht hat. Und Nagelsmann hat ja seinen Fehler dann quasi korrigiert zur Halbzeit. Also wenn du einen Spieler...
Um dazu sagen, um einen Andrich zu bringen, der 20 Minuten wirkte, als... würde er nicht Fußball spielen können. Also
das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest, ja, die Emre Can-Personalie war, glaube ich, hinten raus nicht ganz so glücklich. Vor allem, du hast dir dadurch ja natürlich auch einen Wechsel, ne, weggenommen, den du hinten raus, glaube ich, auch gebraucht hättest für Toni Kroos, um den runterzunehmen, weil er Krämpfe hatte und wirklich platt war. Und bei Spanien fand ich, und ich hätte gedacht, das rächt sich dann wirklich, zur 62. oder so wurde Lamine Yamal schon ausgewechselt und Nico Williams folgte kurz darauf. Und ich dachte, da hat sich Luis de la Fuente vercoacht. Ich hätte die beiden niemals rausgenommen. Es war klar, wenn er die rausnimmt, hinten raus, nach der Führung Spaniens, wird der Druck Deutschlands größer. Das heißt, die Spanier werden einfach hinten reingedrückt, auch wenn sie nicht defensiv agieren wollen, weil das nicht ihr Spiel ist. Sie wollen den Ball. Aber es war klar, dass es so kommt, dass sie reingedrückt werden. Da brauchst du Konterspieler. Die beiden sind Konterspieler, ne? Haben Speed über die Flügel. Und dass er beide dann rausgenommen hat, fand ich einen enormen Fehler und hätte dann auch gedacht, also es hatte sie ja schon gerecht, weil es dann diese Druckphase gab mit Gegentor und dann dachte ich mir, das gewinnen sie jetzt nicht mehr. Aber Olmo hatte eben, ja, diese eine Flanke noch in petto. Aber ja, die Personalien, ne, Olmo, nicht Olmo, sondern Can auf der einen Seite, dann früh Nico rausnehmen, früh Lamini rausnehmen, hinten raus Müller bringen. Also auf beiden Seiten waren zwei Personalien, die nicht jeder so getroffen hätte und die vielleicht auch nicht so funktioniert haben.
Zeigt aber auch am Ende auf, es waren so ein bisschen Margins. Ich finde auch, dazu kannst du durchaus noch nehmen, dass du noch 45 Minuten Mittelstädt für Raum bringst, der jetzt kein wahnsinnig schlechtes Spiel gemacht hat. Ist natürlich auch ein verschenkter Wechsel, ne? Linksverteidiger für Linksverteidiger, vielleicht gar nicht so den großen Impact, auch wenn es leicht andere Spielertypen sind. Das nimmt dir bei einem Spiel, wo du dann erstmal auf den Ausgleich spielst, dann in die Verlängerung musst, auch wieder eine Möglichkeit, die auch Deutschland gut getan hätte. Also bei aller Liebe, die da auch verständlicherweise für dieses deutsche Turnier und gerade für Nagelsmann, der ja schon viel wiederbelebt hat, sind auf diesem Niveau dann auch irgendwie kleine Sachen, über die du durchaus diskutieren kannst. Wir machen jetzt mal gleich den Weg rüber zu Spanien, Frankreich auch wirklich, aber es unterstreicht ja Spanien in einem sehr, sehr spannenden Spiel gegen Deutschland am Ende knapp die Nase vorne gehabt. Das unterstreicht gut das Leistungsvermögen dieser Mannschaft. Deswegen vielleicht auch für dieses Spiel, was jetzt auf uns zukommt, eine interessante Einordnung. Die letzte, die wir brauchen, Alex, ist natürlich, war das denn ein Handelfmeter?
Nach UEFA-Regularien bei der EM, nein. Weil Schiri-Boss Roberto Rossetti den Vereinen, Verbänden, Spielern, Schiedsrichtern, Trainern da mitgeteilt hat, dass wenn die Arme nach unten herabhängen, also in einer normalen Position sich befinden, ist das eine natürliche Armhaltung. Und wenn du da angeschossen wirst, ist die Direktive an die Schiedsrichtergilde, da keinen Elfmeter zu pfeifen. Das hat auch... Also Rossetti hat das eben so weitergegeben nach dieser Direktive. Ob das richtig ist oder falsch ist, muss jeder für sich selbst beurteilen. Ich sage nicht, dass das so korrekt ist, aber es ist korrekt den Regeln der UEFA bei der EM entsprechend.
Ja. Obwohl, ja. Naja, wie gesagt, ich finde, es ist einfach schwer. Es unterstreicht immer nochmal, wie schlecht diese Handspielregel ist. Und auch, du sagst es, die Direktive dann vor einem Turnier, die ist irgendwie wichtiger als das, was du in den Regeln lesen kannst, weil Hand dann doch mittlerweile so ist, wir geben immer mal wieder was anderes aus und leg die Regel mal anders aus, die da geschrieben ist. Und es verändert sich so viel von Saison zu Turnier, ja sogar, wie in der Bundesliga wäre es ein Elfmeter gewesen. Ne? Das ist einfach für Zuschauer unglaublich blöd. Dann kommt natürlich auch berechtigterweise die Kritik dazu, wie die Handregel ausgelegt wird, wenn du ein Tor erzielst. Ne? Jede irrelevante Handberührung ohne Absicht, ohne alles, erkennt dir dein Tor ab und du kannst theoretisch, wenn du reinläufst, jetzt so ein Tor verhindern, das ist dann okay. Also, und dann andererseits, wir erinnern uns, ne, das zurückgenommene Tor von Lukaku bei der Handberührung, da zum Beispiel von Belgien, das ist ja, diese Entscheidung will kein einziger Fußballfan hier, kannst schon diskutieren, ob es im Sinne des Spiels ist, den nicht eher zu geben. Und da siehst du einfach viele, viele Probleme, ich kann den Ärger verstehen in so einer emotionalen Situation.
Ja, ja.
Für mich ist es aber auch so, wir kommen noch aus einer Generation, Alex, ohne dass wir jetzt vielleicht 100 Jahre alt sind, in der man auch mal akzeptieren musste, dass Turniere und Finals sogar durch Schiedsrichterentscheidungen entschieden werden, ohne dass du dann 4 Jahre Petitionen gestartet hast und gesagt hast, die Turniere zählen nicht. Ne? Also wir haben DFB-Pokalfinals gesehen, wo Tore geschossen wurden, die einfach nicht gegeben wurden. Ähnliches. Richtig. Deswegen denke ich mir auch, am Ende ist es jetzt nicht so, dass Spanien hier mit dem größten Skandal des Jahrtausends weitergekommen ist. Und es ist auch lächerlich so zu tun, als hätte Spanien keinen Platz in diesem Halbfinale verdient, nachdem Turnier, das sie gespielt haben. Ich hätte Deutschland lieber gesehen.
Das Spielglück war nicht auf Deutschlands Seite.
Ja, so ist es.
Da kann man sich drauf, glaube ich, verständigen, denn zum Spielglück gehört ja zum Beispiel auch, ne, der Füllkrug, Pfostenschuss, dass der zum Beispiel vielleicht reingeht, oder der Wirtz-Schuss in der Verlängerung, der ja wirklich vorbei zischt. Also da, wenn du minimal anders triffst, ne, geht er 3 Zentimeter weiter nach links oder rechts, worüber auch immer, und dann geht er vielleicht rein vom Innenpfosten. Also das Spielglück in einem wirklich, ja, Schlagabtausch auf Augenhöhe in einem Schwergewichtskampf, der war halt nicht auf Seiten der Deutschen, der war auf Seiten der Spanier. Und einmal hast du, und das gehört halt auch zur Wahrheit, bei solchen K.O.-Spielen, ob das jetzt Champions League ist oder in dem Fall Euro oder WM, die auf Augenhöhe sind, fine margins, heißt der eine Fehler, den du machst, der kann der letzte sein, weil er zu viel ist. Ja. Und Rüdiger hat in der 119. halt nicht aufmerksam, gut und eng verteidigt.
So ist es.
Und das hat sich gerecht.
Fine
und
margins, da, Fehler, ja, die du machst, und fine margins, wenn du diese Fehler des Gegners nicht ausnutzt. Ne? Unai, ja, Simon, Abstoß, Havertz,
genau,
hat den Lupfer ziemlich frei und tatsächlich auch Wirtz rechts neben sich auch noch, wenn man sich die Wiederholung mal anguckt. Zwei Möglichkeiten, klares Tor zu erzielen. Deutschland nutzt diesen Fehler nicht. Spanien sieht diesen Fehler 118. und nutzt ihn eben auch nochmal übrigens. Merino, jetzt nicht Kopfballstürmer Nummer 1, aber den setzt er dann eben. Er ist da in dem Moment und genau da macht genau das, was er sein muss. Und dieses Spanien ist dann eben die Frage, erwarten wir das auch gegen Frankreich? Denn Frankreich ist natürlich eine Mannschaft, die jetzt schon ganz, ganz viel Häme abbekommen hat im Laufe dieses Turniers.
Aber nicht von mir.
Nicht von mir. Ich habe sie letztes Mal noch ein bisschen rausgehoben und ich heb sie auch jetzt noch ein bisschen raus. Ich sag, Frankreich ist nicht ganz so schlecht, wie sie gemacht werden. Du kannst meiner Meinung nach Frankreich nicht in denselben Topf werfen wie England zum Beispiel.
Nee.
Für mich wissen die schon deutlich mehr, was sie tun. Ihnen fehlt gerade allerdings Kylian Mbappé in Topform. Ich glaube, das, ja, unterstreicht dann auch nochmal diese Geschichte mit denen, ne? Sie haben so wenig Tore aus dem oder gar kein Tor aus dem Spiel und Co., aber mehr Eigentore schon erzwungen. Das zeigt eben auch, ihm fehlt vielleicht eher der Abschlussspieler und Kylian Mbappé war das lange. Du wirst ihn auch immer wieder bringen müssen, sein Stand viel zu wichtig. Aber er kämpft mit seiner Maske. Er hat das selber auch gesagt. Er, ja, wurde, ja, jetzt auch gegen Portugal ja sogar nicht bis zum Ende draufgelassen. Zwar spät runtergenommen, aber man hat sich gesagt, das hat tatsächlich keinen Sinn mehr. Dieser Spieler kann gerade nicht diese entscheidenden Momente kreieren. Mannschaftstaktisch, finde ich, kannst du Frankreich nicht vorwerfen, dass sie was groß anders machen als in den Turnieren, wo sie weit gekommen sind oder sogar Titel gewonnen haben. Und deswegen ist es für mich weiterhin auch, wenn Spanien so tollen Fußball spielt, so ansehnlichen Fußball spielt, hier ein Spiel, wo ich mich richtig schwer tue zu sagen, Frankreich war ja so schlecht, Spanien wird hier durchmarschieren, die haben so viel besseren Fußball gespielt. Das sehe ich nicht. Wenn Frankreich beteiligt ist, sehe ich eher ein Spiel wie alle anderen Spiele, die Frankreich bis jetzt bestritten hat.
Ja, ja. Also da sind jetzt einige Themen drin. Fine Margins ist so der Überbegriff, den ich hier mit rübernehme in diese Spielanalyse oder Vorschau jetzt auf Spanien, Frankreich. Ich glaube, auch hier werden Fine Margins wieder entscheiden. Zuletzt gab es ja eigentlich gar keine Margins, ne? Bei Frankreich gegen Portugal, deswegen ging es 0-0 aus, wobei die Portugiesen, glaube ich, die besseren Chancen hatten. Ich habe das Spiel auf der Rückfahrt dann gesehen am Tablet. Habe alles unternommen, um auch dieses Spiel zu analysieren. Und ja, Fine Margins heißt, es ging da ins Elfmeterschießen und diese, ja, Details, die entscheiden können, die sehe ich tatsächlich auch bei Spanien, Frankreich. Nur, dass es vielleicht weniger ein Schlagabtausch wird. Denn die Franzosen sind für eben jenen eher nicht bekannt unter Deschamps, sondern man hat gesehen, sie stehen einfach ultra gut. Ohne, dass sie aber, ne, nur mauern oder defensiv sind, sondern sie sind einfach, ja, ein sehr kompakt verteidigendes, starkes, aufmerksam in der Unit, in der Einheit verteidigendes Team, die da einfach keine Fehler macht in aller Regel oder ganz, ganz wenige. Oder wenn einer einen Fehler macht, bügelt der andere den aus und deswegen werden es die Spanier, glaube ich, noch mal schwerer haben, da wirklich hochkarätige Chancen rauszuspielen. Und das hatten sie ja gegen Deutschland ja auch nicht so sehr. Ja. Also sie haben ihre zwei Chancen ja gut gemacht und Morata hatte direkt nach dem Seitenwechsel auch noch eine, die er drüber schießt. Aber das waren ja eigentlich ja die einzigen drei richtig guten Abschlüsse im, ja, Strafraum oder am Strafraum. Gegen Frankreich kannst du fast froh sein, wenn du drei solche Abschlüsse bekommst. Und deswegen glaube ich, wird das eher wieder ein Frankreich-Spiel und weniger ein Spanien-Spiel, wenn du verstehst, was ich meine. Und
genau da haken wir dann wieder ein mit meinem, na, es soll ja kein Lob sein. Ich gucke mir Frankreich-Spiele auch nicht gerne an, ne? Nicht, dass da irgendwie Missverständnisse aufkommen. Aber ich glaube, im Gegensatz zu England, wo es teilweise unabsichtlich aussieht, ne, wo sie einfach keinen Druck mehr auf das Spiel kriegen, wo sie auch unterlegen sind. Wir erinnern uns ja auch an Spiele gegen die Slowakei und Co. oder Slowenien. Nee, Slowakei. Entschuldigung, Slowakei. Wo teilweise auch die das Ruder übernehmen können. Macht Frankreich eben nicht. Die haben die Qualität zu sagen, wir wollen dieses Spiel möglichst kontrollieren. Und sie kontrollieren es auch. Sie schaffen es nur, diese EM weniger als andere Turniere noch richtig gefährlich zu sein. Dazu kommt auch, wir haben es gesagt, Mbappé nicht in Topform. Ein Griezmann auch vorm Tor einfach nicht so effektiv, wie man sich's wünschen würde. Ne? Wenn die beiden ihre Chancen und ihre Prime gerade ausspielen würden, dann hätten wir in Frankreich, das jetzt eh schon im Halbfinale ist, mit sicherlich noch ein paar Toren mehr. Und dann würden wir vielleicht auch noch ein bisschen anders drauf gucken, denn gucken wir mal auf die Quoten, Alex, Spanien Favorit. 2,75er im Schnitt auf die Spanier und 3,13er auf die beste Nationalmannschaftsgeneration, die es wahrscheinlich je im Weltfußball gab. Also.
Naja, Moment. Das waren die Spanier 2008 bis 2014.
Kann 2012, ich mich an ich keinen sagen. Einzigen Spieler erinnern, muss ich sagen.
Achso, schade. Ja, aber auf jeden Fall, Spanien ist der leichte Favorit, aber die Quoten zeigen schon auf, das wird der erwartete Schlagabtausch auf Augenhöhe. Gut, wäre auch komisch, wenn in einem EM-Halbfinale die Quoten irgendwie 1,80 zu 5 irgendwas wäre. Ne? Von daher, wenn Spanien und Frankreich aufeinandertreffen, ist es klar, dass die Quoten so ausgeglichen sind. Und ich finde es auch irgendwo verständlich, dass die Spanier als minimaler Favorit ins Rennen gehen, wenn sie einfach den flüssigeren, besseren, offensiveren Fußball gespielt haben und die Franzosen, so solide sie sind, so schwer sie zu knacken sind, offensiv enttäuschen sie bisher. Ich meine, kein normales Tor aus dem Spiel heraus, ein Eigentor, ein Elfmeter und ein halbes Eigentor, dieser abgefälschte Schuss von Colomouani, den Castells sicher halten würde. Also kein richtiges Tor erzielt, das ist schon sehr, sehr dünn, aber eben auch erst ein Tor kassiert und wie per Elfmeter. Das spricht für eine unglaubliche Solidität, für eine unglaublich gute Defensivstruktur und da bin ich deswegen sehr gespannt, dass quasi die Mannschaft, die meisten Tore erzielt, in Spanien auf die Mannschaft trifft, die wenigsten kassiert.
Ja.
Offensive gegen, ja, ich will es jetzt nicht mal Defensive nennen, aber zumindest ja, eine gut stehende Mannschaft, eine gut verteidigende Mannschaft. Das ist sehr gespannt auf dieses Matchup, ne?
Ja, sehr gespannt und für mich spricht viel dafür, dass ich auch einen Trend dieser EM fortsetzen kann, nämlich, dass wir eher wenig Tore sehen in einem K.O.-Spiel, wo wir diese Konstellation haben, heißt, unter 2,5 kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich wieder in die Verlängerung geht, weil Frankreich mit dem Spielstil das irgendwie drauf anlegt und wie gesagt, meiner Meinung nach aber auch die Qualität zeigt, das zu bekommen, was sie wollen eben. Vielleicht schafft es eine dieser Mannschaften, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Vielleicht schafft es eine Mannschaft, dann nochmal zurückzukommen, je nach Zeitpunkt 1-1 oder 0-0. Kleiner Funfact auch dazu, schon jetzt die EM mit den meisten 0-0s überhaupt. Noch nie gab es eine Europameisterschaft, wo in so vielen Spielen 0 Tore insgesamt gefallen sind. Unterstreicht nochmal den Under-Tipp, dass der nicht uninteressant ist. Und auch ja, den Tipp auf Verlängerung, also das klassische Unentschieden hier mit 2,80er-Quoten. Ziemlich niedrig für einen Unentschieden-Tipp, ja. Aber natürlich eine gute Quote nonetheless für einen Dreiweg-Tipp. Ja, das sind so Sachen, wo ich hier echt drauf schiel, weil ich habe in der letzten Runde hier auch deutlich öfter falsch gelegen als du noch, mea culpa, und mir ein bisschen mehr Spektakel erwartet. Aber ich glaube wirklich, ja, gerade bei dieser Konstellation, wo Frankreich für mich eben doch auch noch die Qualität mitbringt, so viel zu ersticken, da muss man ehrlich sein, wir haben spätestens in den K.O.-Runden hier einen Trend gesehen, wie Spiele enden. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt das große Geschenk bekommen, dass sich das ändert.
Mhm.
Vielleicht ändert es sich im Finale, je nach Teilnehmer. Sprechen wir dann am Ende nochmal kurz drüber.
Ja, ja. Also ich bin bei dir, der Trend ist klar erkennbar. Und zwar auch an den Quoten, 2,80er-Quoten aufs Unentschieden ist super niedrig. Und das kennt man ja eher aus der Vorrunde, wenn man weiß, beiden Mannschaften reicht ein Remis zum Weiterkommen, ne? Zum Beispiel Slowakei, Rumänien, und dann sinken natürlich die Unentschiedenquoten unermesslich und plötzlich steht die 2 vorne. Aber dass das bei einem Halbfinale der Fall ist, das ist schon ungewöhnlich, aber das ist eben der Trend dieser EM, dass man sieht, boah, die Mannschaften sind so auf Augenhöhe. Zuletzt gab es ja auch 3 von 4 Viertelfinals gegen in die Verlängerung. Übrigens, wie von mir ja vorab auch so prognostiziert. Also auch ich hätte jetzt nicht zwingend gedacht, dass unbedingt alle 3 unentschieden Tipps dann eintreffen, weil Fußball ja oft so ist, dann hinten raus fällt ein Türchen. Aber es war schon bemerkenswert, ne, dass die ersten 3 Spiele allesamt in die Verlängerung gingen, weil sich die Mannschaften auch wirklich nichts geschenkt und nichts genommen haben. Das waren ja auch verdiente Unentschieden. Also es war ja auch die folgerichtige Ergebnisse. Nicht so, dass irgendwie, ne, ein Lucky Tor von Mannschaft X erzielt wurde und plötzlich gibt es Verlängerung, auch wenn Deutschland Tor spät kam, aber es war ja ein verdientes Tor. Und das ist ein Trend, dass sich, ja, die Mannschaften da so wenig schenken und ja, das Risiko vielleicht auch einen Ticken scheuen, dass es oftmals Remis steht nach 90 Minuten und den kann man nicht vor der Hand weisen und deswegen spricht auch hier einiges fürs Remis für mich, aber würde ich diese 2,80er-Quoten jetzt anspielen wollen oder wäre das ein Tipp, dass ich sage, spielt die mal an, die sind dann auch zu niedrig, Julius, ne? Und deswegen habe ich hier einen anderen Tipp, der zwar eine niedrige Quote hat, aber ich führe mal aus, warum ich das für wahrscheinlich halte, dass es eintrifft, nämlich, dass beide treffen. Warum? Spanien hat die beste Offensive, Franzosen zwar die beste Defensive, aber du marschierst ja nicht durch ein Turnier, ohne je ein richtiges Gegentor zu kassieren. Denn nochmal, das einzige Gegentor war ein Elfmeter. Deswegen erwarte ich, ich hoffe, okay, fair enough, ich gebe es zu, ich hoffe es, aber ich erwarte es auch, dass die Franzosen mal ein normales Gegentor aus dem Spiel herauskassieren. Gegen wen, wenn nicht gegen Spanien, Julius? So, und gleichzeitig müssen sie doch jetzt mal ein normales Tor selbst aus dem Spiel heraus erzielen. Also kein Eigentor, ne, kein Elfmeter, sondern wirklich aus dem Spiel heraus mal ein Türchen erzielen, ja, die Franzosen. Und das kannst du gegen Frankreich ja auch. Die waren jetzt nicht komplett sattelfest gegen die Deutschen. Und sie haben in der Abwehr Personalprobleme. Nacho wird Lenormand ersetzen, gelb gesperrt. Carvajal gelb und gelb-rot gesperrt, sogar beides. Wird durch den 38-jährigen Navas ersetzt. Heißt, die Abwehr wird da umgebaut werden müssen, ist eh nicht, glaube ich, so sattelfest oder Weltklasse. Da werden sie Probleme haben.
Nacho sicherlich auch noch mit Rückenproblemen zu kämpfen. Der hat da ja ganz böse einen abgekriegt.
Das weiß ich nicht, aber
jeder,
Spanien
der die Szene
hat
gesehen
hinten,
hat, weiß, was ich meine.
Spanien hat hinten Probleme. Die Franzosen müssen jetzt mal ihr normales Tor schießen. Gleichzeitig hat Spanien vorne so eine Wucht. Also die können die Franzosen auch mal ein normales Tor kassieren. Unentschieden, Tipp 1:1, Verlängerung, Julius.
Ja. Ich
aber
widerspreche nicht und es passt ja auch noch in meinen Under-Tipp mit rein, das 1:1 auch da. Also
ja,
können wir uns gerne darauf einigen und würde sagen.
Aber warte kurz, was ich noch sagen wollte, der Tipp an sich, ich habe es vorhin angesprochen, aber nicht ausgesprochen, beide erzielen ein Tor, Zweierquote.
Ja,
darauf wollte ich hinaus, dass es da die Zweierquote gibt und ich erwarte eben, dass zumindest die Franzosen ihr normales Tor mal schießen müssen, weil das kann ja nicht so weitergehen. Die müssen doch mal ein Tor aus dem Spiel heraus erzielen. Also Frankreich trifft, ist mein anderer Tipp. Davon gehe ich aus, dass das klappt. Und wer der Favorit ist aufs Weiterkommen, also auf den Finaleinzug, das wirst du mich fragen.
Ganz am Ende.
Das schiebe ich noch vor mich hin. Ja,
das besprechen wir ganz am Ende, wenn wir unser Finale kurz ansprechen. Jetzt gehen wir von den Legionen des Papstes zum protestantischen Duell. Niederlande gegen England. Ich habe Geschichte studiert. Niederlande gegen England. Zwei Nationen, die sich früh von der Kirche gelöst haben. Aber darüber wollen wir hier eigentlich nicht reden. Wir wollen über die Niederlande reden und über England, die sich in diesem Turnier auch komplett von der Freude des Spiels gelöst haben, um die Geschichte fortzuführen. Ich habe Frankreich eben so ein bisschen rausgehoben. Es hat zwei Gründe. Erstmal, ich finde schon, die Qualität, die hoch ist immer noch, wenn du zu schätzen weißt, was defensiv da passiert bei den Franzosen. Aber ich auch einfach das Gefühl, mit England sollte man wirklich hier niemanden richtig gleichsetzen. Ne? Für mich die einzige Mannschaft, die wirklich unverdient in diesem Halbfinale steht, wenn wir uns das Turnier angucken. Und das liegt nicht daran, dass sie unattraktiv spielen, dass sie wenig Tore schießen, dass die Spiele vielleicht blöde Ergebnisse haben für Zuschauer. Es liegt für mich daran, dass sie wirklich in allen K.O.-Spielen auch die schlechtere Mannschaft waren, wenn du es zusammennimmst. Am Ende, individuelle Klasse hat sie so ein bisschen rausgerettet, jetzt im letzten Spiel ganz offensichtlich auch von Saka, der ja auch eine tolle Saison spielt. Aber hier ist es eben nicht so, dass sie wie England, wie Frankreich das Spiel eng halten, vielleicht selber nicht entscheiden können, sondern wirklich auch mit so tollen Fußballern Fußball spielen, wo sie Kontrolle verlieren, wo die Schweiz sie dominieren kann und wo man wirklich auch sagen muss, es gibt so einen Xhaka ja sogar verletzt gespielt im Nachhinein, ne, auch das so Faktoren, hätten sie vielleicht wie Deutschland auf ein Team wie Spanien getroffen, schon jetzt im Turnierverlauf, hätte die Schweiz oder auch die Slowakei irgendwie das zweite Tor noch gemacht und die Chancen waren da, dann wären sie nicht mehr zurückgekommen, dann wären sie verdient ausgeschieden. Hier spielt Glück viel mehr noch eine Rolle als Qualität bei Frankreich und deswegen würde ich sagen, aus meiner Sicht hat die Niederlande hier durchaus berechtigte Hoffnung, tatsächlich in das Finale der Europameisterschaft in Deutschland einzuziehen.
Absolut. Ich habe gleichzeitig aber trotzdem Angst, denn mein Finaltipp lebt ja noch. Frankreich, England, du erinnerst dich, in unserer Vorschau war unser Finaltipp und ich habe Angst, dass er eintrifft und es ist nicht unwahrscheinlich, weil ich habe vorhin das Stichwort Trend fallen lassen. Es würde halt zum Trend dieser EM passen, wenn diese beiden leider sehr unattraktiv defensiv spielenden Mannschaften dann wirklich ins Finale einziehen. Es graut mir ein bisschen davor, vor allem noch mehr auf englischer Seite. Gleichzeitig haben die Niederländer, glaube ich, schon offensiv Firepower, um diesen Engländern weh zu tun. Aber sie haben auch gezeigt, sie sind hinten, glaube ich, auch nochmal anfälliger. Also die letzten, was waren es denn, 10, 8, 7, was auch immer, Minuten gegen die Türkei. Wie viel XG hat sich denn die Türkei nur in diesen letzten Minuten herausgespielt? Da waren ja auch 2, 3 Riesenchancen dabei. Ne? Zweimal musste der Keeper halten, dann das eine Mal war das Tor eigentlich leer und dann steht da Mickey van der Feen und hält noch den Fuß hin. Also einfach nur in diesen 7 Minuten hätte die Türkei ja wirklich Tore noch erzielen können. Gleichzeitig haben sie irgendwie mehr Angriffswucht und auch mehr Qualität natürlich, die Niederländer, als all die Teams, gegen die England bisher spielte. Das macht es für mich deswegen schwerer, weil mehr Angriffsqualität, ja, also England wird hinten mehr Probleme bekommen, aber vielleicht kriegen sie diesmal auch mehr Chancen als gegen die sehr soliden Slowaken und die sehr, sehr soliden Schweizer. Ich sage jetzt nicht, das wird ein Schlagabtausch, aber vielleicht sehen wir auch bei England mal ein normales Tor aus dem Spiel heraus, ohne dass es ein Monster-Geistesblitz wird, weil das war eben der Fall bei Saka und bei Bellingham. Aber die Niederländer können vielleicht die Engländer auch mal in die Bredouille bringen. Also, wie wäre es denn auch hier mit Tore auf beiden Seiten, Julius?
Naja, mannschaftstaktisch bin ich bei dir, die Niederlande vielleicht sogar weniger defensiv stabil. Ich finde aber, du musst dafür im Ausgleich sagen, dass sie über Einzelspieler in der Defensive verfügen. Du hast es eben auch genannt, die dann vielleicht doch mal an den richtigen Momenten da sind, ja, die wirklich eine Qualität mitbringen, dann vielleicht auch in Einzelaktionen nochmal was zu retten oder eben auch Spieler im Griff zu behalten über lange Zeit. Deswegen, ja, das ist so ein bisschen mein Gegenargument auf der Schiene. Trotzdem, ja, ist, also ich sag mal so, für mich ist eigentlich gesetzt, dass die Niederlande trifft. Die Frage ist, ob England wieder in diesen Moment reinkommen kann und die Niederlande sie wieder reinkommen lässt, weil du sagst es natürlich auch, exakt diese letzten Minuten im Spiel gegen die Türkei, in denen hätte England das Tor gemacht. Und dann wären sie wieder in die Verlängerung gegangen. Und dann hätten wir wieder am Ende gesagt, Mensch, England weiter, ne? Also, ja, wenn sie dasselbe anbieten, gerade hinten raus, dann wird England auch treffen. Und dann bin ich am Ende doch bei deiner Einschätzung, beide treffen hier durchaus vorstellbar.
Auch wieder Zweierquoten übrigens.
Ganz, ganz große Hoffnung trotzdem, dass die Niederlande diese wirklich schwachen Phasen, die ja auch nicht 10 Minuten des Spiels, sondern teilweise 75 Minuten des Spiels ausmachen, dass sie die besser ausnutzen können. Dass ein Cody Gakpo, der ja auch die Torjägerliste anfühlt und der Einzige ist, der noch die Möglichkeit hat, quasi da sich abzusetzen, die anderen sind ja raus, die mit ihm 3 Tore haben, dass die einfach die Chance vielleicht einen Ticken besser nutzen und mal auf 2 Tore kommen. Und das ist, so wie ich England gesehen habe, für mich dann der Schlüssel zum Sieg. Ein 2-1 sehe ich hier als durchaus möglich an und lass uns ehrlich sein, wir hoffen es doch auch alle. Wir wollen kein 1-1 in England in der Verlängerung. Wir wollen gar nicht erst, dass es ins Elfmeterschießen geht und sie am Ende dastehen. Meine letzte Hoffnung, um England aufzuhalten jetzt erstmal, ist, dass sie hier verlieren. Und ich kann es mir vorstellen. Beide Treffen finde ich einen super spannenden Tipp, bin ich bei dir. Aber den Tipp auf die Niederlande, den finde ich trotzdem auch sehr spannend, denn wir haben ja weit über Dreierquoten auf die Niederlande. England gilt als Favorit. Wie gesagt, schon vorm Spiel, rein spielerisch von dem, was wir gesehen haben, gehe ich da nicht hundertprozentig mit. Für mich sind sie, wenn dann, auf Augenhöhe von allem, was wir auf diesem Turnier gesehen haben, weil England eben die bessere Qualität im Einzelnen mitbringt, aber sicherlich nicht im Spielerischen. Und dann kriegen wir bei den Niederländern 3,20er, 3,30er Quoten, 2-1 Sieg. Wäre für okay für mich.
Wäre auch für mich okay, aber meine letzte Hoffnung wäre dann tatsächlich der Finalist, also der Kontrahent im Finale von England. Denn dass ja die Niederländer, die hinten eben zuweilen etwas zu fragil sind, habe ich das so das Gefühl, oder irgendwie auch etwas zu wild sind, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob da Saka vielleicht nicht das ein oder andere Mal dann doch einfach durch individuelle Klasse, ne, ins 1 gegen 1 geht, da durchbrechen kann. Wie gesagt, die Einzelpuzzlestücke von der Holländer sind top in der Defensive, ne? Mickey van der Feen, Van Dijk etc. etc. Das ist schon brutal, Ake, super, aber irgendwie die Gesamtheit, die ist mir nicht so, die Statik ist nicht so stabil, was vielleicht auch am Mittelfeld liegt, ne? Dass da ja, Frenkie de Jong vielleicht fehlt, das ist für die Statik sehr, sehr wichtig, ob offensiv oder defensiv. Wer weiß, ich habe da meine Zweifel, 2,80er Quoten übrigens auch hier aufs Unentschieden, um es nur mal zu erwähnen, spricht auch wieder eine klare Sprache, dass es vielleicht wirklich der Trend weitergeht. Ich habe auch dafür ein bisschen Angst, dass beide, was heißt Angst, aber dass beide Spiele wieder in die Verlängerung gehen, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dass beide Treffen zu Zweierquoten ist spannend, die Dreierquoten anspielen auf die Niederlande ist natürlich ein super spannendes Value. Gleichzeitig kannst du natürlich das Gleiche sagen für die Franzosen, ne? Auf den Frankreich-Tipp, Dreierquoten zuvor zu finden, ist auch spannend. Also ich tue mich hier im Dreiweg jeweils wirklich schwer und deswegen glaube ich auch, dass beide treffen. Denn du hast es angesprochen, 0-0, ja, so viele gab es noch nie. Aber bitte, das geht, darf nicht so weitergehen. Ja. Wir wollen nicht schon wieder, wenn schon jeweils in die Verlängerung geht, dann bitte mit Toren auf beiden Seiten und nicht wieder 0-0.
So ist es und Spanien und die Niederlande machen uns so ein bisschen Hoffnung, dass es attraktiver wird und damit verrät man ja hinten raus zumindest schon mal sicherlich das Finale, was wir uns wünschen würden.
Richtig.
Weil ich glaube, es wäre die einzige Paarung, die versprechen würde, dass es offensiver und spektakulärer wird, dass es wirklich hin und her geht. Sobald Frankreich dabei ist, die werden mit ihrer Qualität alles ersticken können. Sobald England dabei ist, die haben sowieso gar keinen anderen Plan. Die werden auch nicht in den Schlagabtausch geraten, weil sie gar nicht richtig schlagen wollen und können.
Weil sie es nicht können.
Ja, ja, eben. Also Spanien, Niederlande, natürlich unser Traumfinale, aber wir haben gesagt, es wird bei beiden eng. Und meine Befürchtung ist tatsächlich auch, dass wir das nicht bekommen werden. Das größte, hoffnungsvollste, was ich mir hier am Ende rausschneiden kann für dich, ist Frankreich gegen die Niederlande im Finale.
Ja, ich habe große Angst, nochmal, große Angst, dass unser und mein Finaltipp bestehen bleibt, weil das irgendwie passen würde. Ich hoffe, die Spanier machen es, weil sie so viel Offensivqualitäten haben, aber ja, gut, sie können sie ja auch einfach im Elfmeterschießen machen, ne? Gilt ja für die Holländer genauso. Ich muss aber sagen, wenn du die Elfmeter der Franzosen gesehen hast und der Engländer, das, wir haben jetzt recht viel kritisiert und bemängelt und ja, defensiv, nö, gefällt uns nicht unattraktiv, aber wie die Elfmeterschießen können, da muss man ja den Hut vorziehen. Also es war ja auch wirklich qualitativ grandiose Elfmeter.
Gerade die entscheidenden, ne? Sowohl Theo als auch Trent, die wirklich richtig. Sich dann sagen, gut.
Voller Selbstvertrauen. Ja. Bei England weiß man auch, dass das auch geübt wurde und auch psychologisch angesprochen wurde von Southgate, der da wirklich psychologische Arbeit leistet. Und deswegen, man könnte ja sagen, naja, mein Gott, dann geht's halt unentschieden aus, dann kommen halt Spanier und die Holländer nach Elfmeterschießen weiter. Fürchte ich wahrscheinlich eher nicht. Also bei den Holländern habe ich noch weniger Hoffnung. Ja. Also wenn es ins Elfmeterschießen geht, setze ich auf jeden Fall auf England, bin ich ganz ehrlich. Mehr Qualität und ich glaube auch mehr Nervenstärke. Bei den Spaniern habe ich ein bisschen Hoffnung in Unai Simon, denn Maignan hat keinen Elfmeter gehalten, war ja nur ein Pfostenschuss von Joao Felix. Von daher, wenn schon unentschieden sein muss, Spanien nach Elfmeterschießen gegen England nach Elfmeterschießen. Julius, was hältst du davon?
Es wäre mir am liebsten, aber ja, wie gesagt, ich glaube, Frankreich wird irgendwie ja am Ende vielleicht wirklich im Elfmeterschießen die Nase vorn haben. So weh das tut, weil Spanien wirklich den schönsten Fußball spielt. Ich hoffe auf dasselbe.
Es gibt nicht zweimal Elfmeterschießen.
Ich sag Frankreich gegen die Niederlande und es wird auch langsam Zeit, also dass uns die Niederlande nicht nur für England im Finale, sondern auch von der Southgate-Verlängerung bewahrt. So weiter er kommt, umso wahrscheinlicher darf er bleiben und das wollen wir, glaube ich, alle nicht mehr. Also ja, das unsere Meinung zu den beiden Halbfinals ist eine ziemlich ausgiebige Folge geworden, weil wir noch Deutschland auch durchanalysiert haben, was sicherlich zur Geschichte dieses Turniers hier in Deutschland eben auch dazugehört. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Alex. Ich hoffe, das geht auch den Hörern so, die direkt morgen weitermachen können mit Talk und Tipps hören, denn da gucken wir auf die anstehenden Halbfinals in der Copa. Also auch die andere Kontinentalmeisterschaft bekommt weiter die Aufmerksamkeit. Damit machen wir quasi direkt weiter. Und dann hören wir uns natürlich auch nochmal zu den Finals wieder. Also, es bleibt Talk und Tipps Zeit. Danke fürs Einschalten und bis bald.